In der CDU ist das eingetreten, was bislang versucht wurde zu vermeiden. Selbstbeschäftigung, Richtungsstreit, Personalfragen. Parteichef Friedrich Merz ist längst nicht mehr die unangefochtene Nummer 1. Stattdessen laufen sich andere Kandidaten warm, wie beispielsweise der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der vermeintlich zuletzt auf die Bundesebene, auf die Kanzlerkandidatur möglicherweise geschaut hat. Rückendeckung bekommt er von Daniel Günther, dem Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der zuletzt monierte, dass es nicht ausreicht, die Ampel zu kritisieren. Heute kann ich mit ihm darüber sprechen. Er ist bei mir zu Gast oder wir bei ihm in der Landesvertretung. Herr Günther, danke für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
Vielen Dank und auch herzlich willkommen in der Landesvertretung Schleswig-Holstein.
Herr Günther, wie besorgt blicken Sie denn derzeit auf den Kurs der CDU?
Naja, ich will erstmal sagen, aus meiner Sicht wird manches im Moment auch medial ein bisschen aufgebauscht und so getan, als würde es im Moment eine Diskussion um Kanzlerkandidatur in der Union geben. Ich glaube, das ist alles ein bisschen erfunden und es geht in Wahrheit einfach darum, dass wir in der Union uns bestmöglich aufstellen, auch gegenüber der Ampel aufstellen und dass wir uns, glaube ich, alle miteinander ein bisschen Sorgen machen, dass die große Unzufriedenheit, die mit der Ampel da ist, im Moment nicht dazu führt, dass Menschen sich an die Union wenden und sagen, jetzt schenke ich sozusagen CDU, CSU wieder das Vertrauen, sondern dass vieles von dem Protest im Moment Richtung AfD weiter wandert. Und da, glaube ich, diskutieren wir im Moment ein bisschen darüber, was der beste Weg ist. Denn das kann natürlich nicht unser Ziel sein, dass das so bleibt, sondern natürlich wollen wir auch noch stärker werden, als im Moment die Umfragen es ausweisen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wollen sich bestmöglich als Union aufstellen, entgegen der Ampelkoalition. Nun galt ja bislang der Tenor weitestgehend, auch das haben auch viele Ihrer Parteifreundinnen und Parteifreunde unterstrichen, dass man mit Merz bestens aufgestellt sei. Das sehen Sie nicht so.
Das war gar nicht personalpolitisch gemeint, dass sich da irgendetwas verändern muss, sondern wie wir das auch in der Kommunikation hinbekommen, wie wir uns bestmöglich auch nach außen aufstellen. Friedrich Merz ist Parteivorsitzender, ist Fraktionsvorsitzender. Ich habe das ganz oft gesagt, dass ich finde, dass die Fraktion unter seiner Führung deutlich wahrnehmbarer ist, dass er seinen Job wirklich ausgesprochen gut macht, auch als Parteivorsitzender. Und deswegen sage ich immer, es ist unsere Gemeinschaftsaufgabe, die Union auch so zu profilieren, auch in der gesamten Breite zu profilieren, dass wir wahrgenommen werden als eine ernsthafte Alternative und dass die Menschen sagen, wenn ich mit der Ampel unzufrieden bin, erkenne ich, was ist sozusagen das alternative Konzept der Union, was würden wir besser und anders machen, und es ist ja völlig offenkundig, dass uns das einfach nicht ausreichend im Moment gelingt, denn sonst würden wir ja von den Verlusten der Ampelpartei sehr viel deutlicher in den Umfragen auch profitieren.
Warum passiert das nicht? Ist die Union weiterhin inhaltlich so entkernt, dass sie gar kein eigenes Profil hat?
Die Union arbeitet ja im Moment an einem Grundsatzprogramm. Die Union hat auch im Bundestag, in der Bundestagsfraktion auch Alternativen präsentiert. Wir haben zu vielen Themen wirklich sehr konkrete Alternativen auch vorgelegt, aber wir sind einfach mit dem nicht gut genug durchgedrungen. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen selbstkritisch gesagt habe. Ich glaube, dass wir in manchen Streit um Themen, die den Menschen schon auf den Nägeln brennen, etwas zu stark immer nur darauf gefahren haben, zu dramatisieren, zu polemisieren und alles schlecht zu reden, was die Ampel macht, und zu wenig darüber geredet haben, was eigentlich unsere Idee ist, wie wir es anders machen. Und offenkundig ist es so, wenn man nur Protest anmeldet, wenn man nur Dinge kritisiert, gehen eben Leute heutzutage bedauerlicherweise Richtung AfD, weil die es halt noch lauter machen und ohne irgendeinen einzigen Lösungsvorschlag polemisieren. Und da, glaube ich, mehr konstruktive Kritik, mehr Alternativen aufzeigen, glaube ich, das wäre der Schlüssel, um noch stärker auch in den Umfragen zu profitieren.
Das heißt, Sie sagen gerade aber auch, dass die CDU mit dazu beigetragen hat, dass wir heute Umfragen erleben, die die AfD bei über 20% sehen.
Ich habe immer deutlich gesagt, dass diese gegenseitigen Schuldzuweisungen überhaupt nicht weiterhelfen. Die Union sagt, die Ampel ist schuld, die Ampelparteien sagen, die Union ist schuld. Ich glaube, wir beide tragen Verantwortung, also beide Pole tragen sozusagen Verantwortung und ohne Zweifel natürlich den Hauptanteil schon die Ampel. Ich meine, die sind in der Regierung, die haben Gesetze vorgelegt, die Menschen zutiefst verunsichert haben, weil sie handwerklich schlecht gemacht waren, weil sie kommunikativ schlecht gemacht waren, aber trotzdem können wir als Union ja nicht bestreiten, dass in einer solchen Situation ein Großteil der Menschen sich zwar von der Ampel abwendet, aber nicht Richtung Union geht. Und deswegen ist es auch ein Teil unserer Verantwortung, es hinzubekommen, dass die AfD aus diesem Umfragehoch endlich wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt wird. Und das ist möglich, das haben wir ja in unterschiedlichen Bereichen auch gesehen. Und deswegen müssen wir diesen Weg auch so konsequent umsetzen, wie ich das gerade eben skizziert habe.
Das ist möglich, sagen Sie. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Strategie bekommt man die AfD wieder klein? Nachdem wir jetzt einige Erfolge der AfD zuletzt erlebt haben, haben wir auch gesehen, dass Parteichef Friedrich Merz die Grünen als Hauptgegner gesehen hat. Sie regieren ja in Schleswig-Holstein mit den Grünen, nicht mit der FDP, das hätten Sie ja auch machen können. Sie haben sich bewusst für die Grünen entschieden. Ist auch für Sie die Grüne Partei der Hauptgegner?
Nee, kann ja nicht der Hauptgegner sein, weil ich mit denen zusammen regiere und zwar ausgesprochen gut und mich auch bewusst dafür entschieden habe. Entschieden habe übrigens sehr spezifisch auch bei uns in Schleswig-Holstein, weil wir ja gut zusammengearbeitet haben, vorher auch schon in einer Jamaika-Koalition. Und zum Glück für mich haben wir ja so gut abgeschnitten bei der letzten Landtagswahl als Union, dass es auch für Zweierbündnisse gereicht hat. Ich habe ja versucht, mit der Jamaika-Koalition eine Fortsetzung hinzubekommen. Das haben Grüne und FDP abgelehnt und ich habe mich in dieser Situation für die Grünen entschieden, weil sie genauso viele Stimmen dazu gewonnen haben, wie die FDP verloren hat. Und da muss man einfach sehen, dass die gesellschaftliche Relevanz in dieser Situation auch der Grünen deutlich größer in Schleswig-Holstein waren und ich die Hoffnung habe, auch mit den Grünen gemeinsam große Projekte in Schleswig-Holstein umzusetzen. Und deswegen kann man nicht einfach eins zu eins sagen, das, was ich für Schleswig-Holstein sage, gilt jetzt für alle anderen Bereiche auch. Aber klar ist eben auch, dass wir natürlich in der Opposition auf Bundesebene sind, wir Alternativen zur gesamten Ampelpolitik vorlegen und die Grünen auch einen erheblichen Teil Mitverantwortung für die schlechte Politik der Ampel tragen und deswegen wir natürlich die Grünen auf Bundesebene auch stellen müssen. Und in dem Punkt sind sich Friedrich Merz und ich auch absolut einig.
Das heißt als Hauptgegner auf Bundesebene?
Nein, ich habe die Frage, glaube ich, eben beantwortet. Hauptgegner kann ich nicht sagen, weil ich mit den Grünen gut zusammenarbeite.
Aber auf Bundesebene?
Aber auf Bundesebene, nochmal, haben wir es mit der Ampel zu tun. Und deswegen setzen wir uns mit allen Parteien auseinander und auch mit den Grünen, genauso wie mit SPD und FDP, weil die Grünen auch einen erheblichen Teil Mitverantwortung dafür tragen, dass es diese große Verunsicherung gibt.
Nun habe ich es anfangs erwähnt, in der Union und in der CDU, und das wurde auch medial sehr stark befeuert, ist langsam diese Diskussion, diese Personalfragendiskussion um die Kanzlerkandidatur entbrannt. Sie haben sich zuletzt auch etwas geäußert. Sie haben zumindest gesagt, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gehört zu den wichtigsten Köpfen der CDU. Nun sagen uns Meldungen aus dieser Woche, dass in der Fraktion Friedrich Merz, der Fraktionschef, gesagt hat, die Kanzlerkandidatur, die entscheide er zusammen mit Markus Söder. Die Länder sollten dann nicht so beteiligt werden, wie das ja zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst forderte. Wie sehen Sie das?
Naja, wir haben, sollten aus dem lernen, was beim letzten Mal schiefgegangen ist. Beim letzten Mal haben wir uns zu spät entschieden und die Parteien, CDU und CSU, haben den Kanzlerkandidaten nicht mit der Kraft unterstützt, die notwendig gewesen wäre. Und deswegen ist es aus meiner Sicht vollkommen klar, dass es dieses Mal anders laufen muss. Und genau das ist der Weg, den Friedrich Merz auch skizziert hat, den wir auch im Präsidium im Bundesvorstand verabredet haben, dass wir im Sommer 2024 diese Entscheidung treffen. Und dann muss es eine Entscheidung sein, die breit in beiden Parteien getragen werden. Und das ist sozusagen das, was wir leisten müssen.
Das heißt, die Länder sollen beteiligt werden?
Ich habe gesagt, dass die Kandidaten oder der Kandidat, die Kandidatin breit getragen werden muss. Und da wird es ein kluges Verfahren geben, auch einen klugen Vorschlag, damit diese Breite auch sichergestellt ist.
Nun eine Frage zuletzt, bevor wir gleich das Thema nochmal wechseln, weil die Frage ist ja spannend, weil weiterhin ist ja nicht geklärt, wie findet man einen Kandidaten? Diese Frage ist offen, seitdem man den letzten Kandidaten Armin Laschet gefunden hatte. Wie sehen Sie das, dass es immer noch dafür keine Lösung gibt?
Naja, die Lösung liegt nicht so auf der Hand, weil wir nun mal zwei unterschiedliche Parteien sind, die sich verständigen müssen. Aber ich finde auch, beim letzten Mal ist das nicht gut gelaufen. Könnte ich jetzt lange darüber analysieren, was da alles schiefgelaufen ist. Aber nur weil es einmal schiefgelaufen ist, ist es ja trotzdem in vielen Punkten auch sehr, sehr gut gelaufen. Und mein Wunsch auch an alle ist, dass es dieses Mal deutlich professioneller gemanagt wird und wir auch zu einer gemeinsamen Lösung kommen, die am Ende breit getragen wird.
Herr Günther, blicken wir auf unser nächstes Thema, denn seit Monaten fordern die Länder und auch viele Kommunen mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten. Die Lage scheint sich etwas entspannt zu haben, aber wie ist denn die Lage derzeit bei Ihnen in Schleswig-Holstein?
Naja, auch schon so, dass wir ja auch Kommunen haben, die an ihre Leistungsgrenzen kommen. Wir haben in diesem Jahr einen erheblichen Anstieg auch an Zahlen von Flüchtlingen aus anderen Bereichen als jetzt der Ukraine. Wir haben in Schleswig-Holstein insgesamt 35.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, integrieren sie bei uns in Schleswig-Holstein. Da ist der Anstieg in der Tat nicht so, wie wir es ursprünglich prognostiziert haben. Also das heißt, es machen sich weniger Menschen aus diesem Krieg auf, auch nach Schleswig-Holstein. Aber dafür steigen die Zahlen auch aus anderen Fluchtländern, auch über die Balkanroute. Und von daher ist auch die Situation in Schleswig-Holstein an der Grenze dessen, was wir aufnehmen können, wenn wir zumindest unseren Ansprüchen gerecht werden wollen, dass wir Flüchtlinge nicht nur irgendwie unterbringen und dafür sorgen, dass sie hier irgendwie einigermaßen vor sich hin leben können, sondern unser Anspruch ist ja, dass Menschen, die in unser Land kommen, gut integriert werden, dass wir für die Kinder Schulen, Kitas, Kitaplätze zur Verfügung stellen, dafür sorgen, dass sie die deutsche Sprache lernen können. Und wenn man diese Kriterien zum Maßstab macht, kommen wir auch in Schleswig-Holstein an unsere Grenzen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie in anderen Bundesländern, aber schon so, dass ich auch sehr deutlich sage, es gibt eine Grenze dessen, was wir an verantwortbarer Migration auch in unser Land verantworten können. Und das ist davon losgelöst, dass ich grundsätzlich der Auffassung bin, dass der Bund sich viel zu wenig an den Kosten beteiligt. Das ist ja ein langer Streitpunkt. Das haben wir früher zum Glück anders gehabt. In der Migrationskrise, die wir 2015/16 hatten, gab es nie einen Zweifel des Bundes daran, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, wo Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen müssen. Dass es wirklich heute so ist, dass, glaube ich, unisono alle Länder, alle Kommunen sagen, dass der Bund sich hier wirklich fortwährend aus einer wichtigen Aufgabe, aus der Verantwortung zieht. Eine solche Situation habe ich zumindest noch nicht erlebt. Und von daher arbeiten wir jetzt endlich daran, dass der Bund sich zumindest ab November dann auch angemessen an diesen Kosten beteiligt.
Angemessen bedeutet konkret wie viel?
Naja, bedeutet konkret mehr. Und bedeutet konkret, dass wir in allen Bereichen ein System haben, dass der Bund sich nicht pauschal beteiligt, sondern dass der Bund sich seinem Anteil angemessen an der Zahl der zu uns kommenden Menschen beteiligt. Weil das Problem ist, wenn Sie drei unterschiedliche Ebenen haben, Bund, Länder und Kommunen, und der Bund als einziger sagt, wir begrenzen den Anteil und zahlen einfach nur eine pauschale Summe, kann man sich ja ausrechnen, dass immer dann, wenn mehr Leute kommen, logischerweise Länder und Kommunen die Lasten alleine tragen. Und der Bund ist nun die Einheit, die am meisten Geld zur Verfügung hat, die am meisten auch schnell umsteuern kann, wie man das Geld einsetzt, weil sowohl Länder als auch kommunale Haushalte in vielen Bereichen sehr stark reglementiert und festgelegt sind. Und von daher merkt man einfach, dass ein solches System nicht funktioniert. Und deswegen gibt es den Begriff atmendes System. Das heißt, wenn mehr Flüchtlinge kommen, steigt auch die Beteiligung des Bundes. Mhm. Und da müssen wir hinkommen. Und das wird ein erheblich höherer Teil Geld sein, den der Bund zur Verfügung stellen muss. Aber ich will die Gespräche nicht mit irgendeiner festen Summe jetzt belasten und sagen, das muss jetzt der Bund liefern, sondern es muss atmend sein und am besten daran orientieren, was sich bewährt hat bis zum Jahre 2021, bis die Ampelkoalition in die Regierung gekommen ist. Denn bis dahin war es eine faire Verteilung.
Jetzt haben wir viel über Verteilung, über Gelder, über Unterstützung gesprochen.
Weil wir danach gefragt haben.
Selbstverständlich. Und eine andere Frage ist natürlich, braucht es mehr Besteuerung, Begrenzung und Steuerung, was ja zum Beispiel Ihr Parteichef fordert?
Ja, das braucht es auf jeden Fall. Und das ist ja auch nicht nur der Parteichef der CDU, der das fordert, sondern das ist ja auch klar auf allen politischen Ebenen mittlerweile die Haltung, dass wir nicht unbegrenzt Menschen in unserem Land zu den Bedingungen aufnehmen können, die wir uns ja, ich sag mal, nach allen menschlichen Kriterien auch selbst gesetzt haben. So, und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass es wirklich auf allen Ebenen mittlerweile auch Anstrengungen gibt, das hinzubekommen, dass wir jetzt endlich eine europäische Lösung haben mit allen Ungereimtheiten, die es dann auch im Nachhinein noch gegeben hat, aber zumindest ein Konsens darüber, dass wir auf europäischer Ebene einen Verteilmechanismus in einigen Bereichen haben, dass wir uns darauf verständigt haben, dass Menschen, die absehbar keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dass die auch an den europäischen Außengrenzen dort entsprechend auch durch Verfahren durchgeführt werden. Das ist eine sehr sinnvolle Lösung. Wir haben uns mit dem Bund darauf verständigt, dass der Bund auch seinen Anteil dazu beiträgt. Wie kriegt man schnellere Rückführungen hin? Wie bekommt man die Verfahren beschleunigt? Das sind alles Dinge, die ja auch zeigen, dass wir an einer Begrenzung arbeiten. Aber es muss auch geliefert werden. Der Bund hat bisher mit uns ja lediglich Bekenntnisse abgegeben, aber sie noch nicht in die Tat umgesetzt. Und da gilt in der Politik immer, Taten sind wichtiger als Worte. Und die müssen jetzt folgen, damit die Kommunen nicht überlastet sind.
Jetzt haben Sie gerade noch den EU-Asylkompromiss von vor wenigen Wochen genannt. Lassen Sie uns gerne darauf eingehen, weil welche große Hoffnung stecken Sie da überhaupt rein? Denn das wird ja erst ab 2025 greifen.
Genau, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass es zu diesem Zeitpunkt greift. Und bis dahin müssen wir eben mit unseren eigenen Instrumenten daran arbeiten. Und da haben wir eine Verständigung mit dem Bund gefunden, die von allen Ministerpräsidenten unterstützt wurde. Die Ministerpräsidentenkonferenz besteht ja aus Ministerpräsidenten der SPD, der CDU, der CSU, der Grünen und auch der Linkspartei. Also es ist ja schon eine relative Bandbreite von politischen Strömungen. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung, dass jetzt auch wirklich schnell die beschleunigten Verfahrenswege kommen, dass wirklich schnell auch über Rückführung nicht nur geredet, sondern gehandelt wird, dass der Beauftragte der Bundesregierung jetzt Länder identifiziert, mit denen Rückführungsabkommen auch möglichst schnell geschlossen werden. All das sind Dinge, die schnell gemacht werden können und eben auch schnell gemacht werden müssen.
Herr Günther, zum Schluss, eigentlich sollte in dieser Woche das Heizungsgesetz verabschiedet werden. Eigentlich sollte dann damit auch dieser monatelange andauernde Streit um dieses Heizungsgesetz beendet werden. Aber stattdessen hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz gestoppt und es wird dann vermutlich erst nach der Sommerpause kommen. Sie haben auch als Union Ihren Beitrag dazu geleistet, dass es zu dieser Entscheidung kam. Freuen Sie sich darüber, dass das Gesetz jetzt später kommt?
Ich bin da leidenschaftslos. Ich habe zu respektieren, dass das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat. Ich glaube, was mal gut ist, ist, dass dem Bund damit auch Grenzen aufgezeigt worden sind, wie man mit Parlament, aber auch mit den Ländern umgeht. denn die Beratungszeiträume, die Fristen, die Frage von Vorlagen von Gesetzen dieser Bundesregierung ist wirklich unterirdisch und im Prinzip eine Beleidigung dessen, was man eigentlich an Zusammenarbeit erwarten kann in einem föderalen System wie bei uns in Deutschland. Von daher ist es ein ständiges Ärgernis auch für uns, diese unprofessionelle Abarbeitung von normalsten Vorgängen. Das hat es nach meiner Kenntnis und in der Zeit, in der ich da bin, so unprofessionell auf Bundesebene noch nie gegeben. Von daher finde ich es gut, dass da dem Bund jetzt auch mal klar nicht nur eine gelbe, sondern eine rote Karte gezeigt worden ist. Aber konkret für das Gesetz bin ich auf jeden Fall schon mal froh darüber, dass es, finde ich, in vielen Punkten auch gut nachgebessert worden ist. Und dass insbesondere, ich sag mal, das Thema Wärmeplanung eher im Mittelpunkt steht und, ich sag mal, die Menschen nicht mehr verschreckt werden, sondern dass zumindest der Versuch gestartet wird, dass die Bevölkerung auch Lust hat, daran Klimaziele einzuhalten und an diesem Weg auch mitzuarbeiten und dass konkrete Entlastungen auch vorgesehen sind. Von daher will ich mich an dem Einzelgesetz gar nicht so sehr abarbeiten, sondern nur sagen, endlich ein Denkzettel auch, so geht man einfach mit Ländern und Parlament nicht um, wie es diese Bundesregierung tut.
Dann noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Sie würden der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag empfehlen, diesem Gesetz zuzustimmen?
Das müssen die entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass das Gesetz am Ende auch den Bundesrat passieren wird und damit Gesetzeskraft haben wird. Und das, glaube ich, ist auch richtig.
Sagt Daniel Günther von der CDU, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute hier im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil. Herr Günther, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Spaß gemacht.